lang, dass ich gedacht habe, eigentlich nur 11 Verse. Aber in diesen 11 Versen steckt wahnsinnig viel inhaltlich drin. Also gedacht, man hätte locker aus diesen 11 Versen auch 3, 4, vielleicht sogar mehr Predigten machen können, weil einfach ja ganz viele Aspekte drinne stecken, die ich jetzt heute Morgen gar nicht alle beleuchten werden kann. Aber ich habe mir trotzdem überlegt, ich möchte zumindest versuchen, einen kurzen Überblick zu geben und dann zum Schluss das, worum es mir hauptsächlich heute Morgen geht, ja, aufzuzeigen. Dementsprechend fangen wir jetzt einfach mal an. Ich habe das ein bisschen unterteilt in Verschiedenes. Fangen wir mal an mit den ersten 2 Versen. Luca, genau. Die ersten 2 Verse, also insgesamt ist der erste Abschnitt, den ich machen werde, von 11 bis 18 und dann nochmal als Schwerpunkt von 19 bis 22. Das ist jetzt deshalb jetzt erstmal 11 bis 18, beziehungsweise zuallererst nur die Verse 11 und 12. Vergesst nicht, dass ihr keine Juden seid, aufgrund eurer Herkunft Außenstehende wart. Unbeschnittenen nannten euch die Juden, die das äußere Zeichen der Beschneidung tragen. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes Israel ausgeschlossen und wusstet nichts von den Zusagen, denen er ihnen gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Wie gesagt, schon allein das würde letztendlich ein Predigtthema ausmachen. Man könnte viel darüber erzählen, was das eigentlich heißt. Ja, allein diese ganzen Themen, Altes Testament, worum es ja hier hauptsächlich jetzt erstmal geht, um die Geschichte des Volkes Israel, der Juden, ihre Zeichen, das Zeichen der Beschneidung, das sie äußerlich sozusagen trugen, angewandt haben, um zu zeigen, wir sind Juden. Und der Umgang mit den anderen Völkern, mit denen, die sie Heiden nannten, die sie Unbeschnittenen nannten, um sie herum. Paulus, das werden wir dann sehen, redet oder schreibt dann in den nächsten Versen sogar von einer Art Feindschaft, die bestand zwischen den Juden und den Heiden oder den Heiden, die dann eben durch Jesus die Möglichkeit hatten, wie wir gleich sehen werden, sich zu bekehren. Und vielleicht kann man das ein Stück weit nachvollziehen aus Sicht der Juden, habe ich mir so gedacht. Die Juden, die sich selber sozusagen ja als das auserwählte Volk, oder sie waren das auserwählte Volk im Alten Testament von Gott. Mit Gott hat eben mit ihnen den Bund geschlossen und es ging erstmal nur um dieses Volk. Die Zusagen, die Gott gegeben hat im Alten Testament, galten eben für dieses Volk Israel, für die Juden. Und waren sozusagen für die heidnischen Völker, für den Rest um die Juden herum, nicht zugänglich. Es gab keine Möglichkeit sozusagen, dass sie dort einen Anteil bekommen. Weil Gott diese Zusagen eben nur mit seinem Volk gemacht hatte. Und von dem her gab es eben auch diese Kämpfe. Das Alte Testament ist ja voll davon, dass die Juden letztendlich gegen die heidnischen Völker um sie herum auch gekämpft haben. Sie haben wirklich auch Kriege geführt gegeneinander. Und das ist vielleicht dieser Hintergrund. Und Paulus schreibt eben, dass an die Epheser oder in diesem Brief, was wir ja gehört haben, der wahrscheinlich eher so eine Art Rundschreiben war, schreibt Paulus letztendlich, dass die Christen, die eben nicht aus dem jüdischen Volk herauskommen, erst mal getrennt waren. Sie hatten keine Möglichkeit, sie waren ausgeschlossen, wussten nichts von den Zusagen, wussten nichts von der Hoffnung und lebten ohne Gott. Das ist erstmal der Fakt, der aus diesen 2 Versen hervorgeht. Jetzt machen wir weiter, Luca. Jesus kommt jetzt ins Spiel. Jesus, der letztendlich alles verändert hat. Paulus schreibt dann weiter im Vers 13, aber nun gehört ihr zu Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nah durch das Blut seines Sohnes. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen, Durch seinen Tod hat er dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet, indem er beide in sich zu einem einzigen Menschen schuf. Er hat sie in einem Leib vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, sodass die Feindschaft ein Ende hat oder ein Ende fand. Was meint Paulus damit? Zunächst greift er eben auch wieder das auf, was die Juden betraf. Die Juden, was hatten die Juden? Die Juden hatten letztendlich ihr Gesetz, ihr Gebot. Sie haben versucht, all das zu erfüllen, sich an das zu halten und dadurch sozusagen vor Gott gerecht zu werden. Das ganze Gesetz, die ganzen Gesetzeswerke, die Vorschriften, all das war das, wonach die Juden sich ausgerichtet haben. Sie haben immer wieder auch opfern müssen, um vor Gott gerecht zu stehen. Und dann kam Jesus, wie Paulus hier schreibt. Was hat Jesus gemacht? Schon allein diese Aussage, das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, das ist auch eine einzelne Predigt wert, wenn er hier schreibt, er hat dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet. Ein Riesenthema immer wieder, wo man, wie gesagt, eine einzelne Predigt machen könnte. Ich versuche es jetzt heute Morgen hier an dieser Stelle zusammenzufassen. Was heißt das? Für mich heißt letztendlich, es gab vorher den Weg, über die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften vor Gott gerecht zu werden. Aber, was haben wir gesehen? Es war schlichtweg unmöglich. Auch für die Juden war es unmöglich. Das ist das, was wir auch im Alten Testament aus der Geschichte des Volkes immer wieder lesen. Sie sind immer wieder gescheitert. Sie sind immer wieder abgekommen von Gott. Sie wurden immer wieder deshalb in Kriege verwickelt. Es gab eine Geschichte, die eigentlich damit verbunden war, dass sie eben es nicht geschafft haben, vor Gott gerecht zu werden. Weil es einfach schlichtweg unmöglich war, all diese Gesetze und Vorschriften und alles das zu erfüllen. Das heißt, dieser Weg, den die Juden hatten, versucht haben, der war auch für die Juden, immer wieder mit Rückschritten, immer wieder mit Trennungen von Gott, immer wieder mit Zeiten, wo sie Gott fern waren, verbunden. Jesus selbst hat, wie er über sich schreibt, nicht das Gesetz außer Kraft gesetzt, aber er hat das Gesetz erfüllt, indem er derjenige war, der es geschafft hat, all dieses, also er hat das Gesetz erfüllt durch seinen Tod. Durch seinen Tod und die Auferstehung. Ja, letztendlich das Gesetz hat uns immer wieder aufgezeigt oder auch den Juden und uns heute aufgezeigt, dass wir sündige Menschen sind, dass wir es eben nicht schaffen, so wie Gott es vorgesehen hat, sondern dass wir mit unserem Wesen, mit unserer sündigen Natur immer wieder scheitern. Aber Jesus hat durch den Tod und die Auferstehung die Sünde auf sich genommen. Das heißt, diesen Weg frei gemacht und dadurch das, was das Gesetz, was die Gebote und Verordnungen wollten, außer Kraft gesetzt, indem er für uns, für unsere Sünden gestorben ist. Dadurch hat sich natürlich das radikal geändert. Es gab auf einmal diesen Weg, der allen offen stand. Allen Menschen, allen Völkern. Alle Menschen auf dieser Welt sind Sünder und alle Menschen auf dieser Welt können jetzt durch Jesus zu Gott kommen, weil Jesus für alle Menschen auf dieser Welt ans Kreuz gegangen ist. Das ist das, was Paulus hier schreibt, durch seinen Tod, durch die Auferstehung. Er hat Frieden gestiftet, indem er beide, Juden und die anderen Völker, die Heiden, zu einem einzigen neuen Mensch schuf. Dieser neue Mensch, der in Christus ist. Dieser neue Mensch, der durch Jesus ein neuer Mensch ist, der eben den Zugang zu Gott hat. Er hat sie in einem Leib vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, sodass die Feindschaft ein Ende hat. Das ist sozusagen, wie gesagt, die Kurzzusammenfassung von dem, es ist nach wie vor ein ja, wie soll man sagen, ein Thema, wo man, wie gesagt, eine Predigt drüber machen könnte, ein schwieriges Thema, in dem viel drinne steckt, aber heute Morgen vielleicht nicht oder heute Morgen nicht mein Schwerpunkt. Jeder Mensch kann das Gnadengeschenk Gottes durch Jesus angeben, egal ob er Jude war damals, ob er Heide war oder wir Menschen heute. Genau, mach mal jetzt die nächste Folie. Jesus kam eben, genau, das ist die Zusammenfassung nochmal, kam für alle Menschen in die Welt. Er ist gekommen und brachte die Botschaft des Friedens euch, die ihr fern wart, also die quasi damals Heiden, und den Juden, die nah waren, also beiden. Jesus ist ja in das, sein Volk gekommen, er war den, bei den Juden, die nah bei Gott waren schon, aber er ist eben für alle gekommen, auch die anderen Völker, die Heiden. Durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Beim Vorbereiten der Predigt habe ich mich dann überlegt, ob es uns vielleicht auch manchmal so geht. Vielleicht sind wir manchmal ein bisschen ähnlich wie die Juden damals, dass wir auch, ja, ein Stück weit überheblich sind, ein Stück weit uns gerne absondern wollen, sagen, hey, wir sind die Christen, wir sind die Gläubigen, wir sind diejenigen, die die einzigste Erkenntnis haben. Und dass wir vielleicht manchmal auch so ähnlich uns verhalten wie die Juden damals, die sozusagen gesagt haben, wir sind die, die auserwählt sind, wir sind die, die beschnitten sind, alle anderen drumherum sind Heiden, sind getrennt von Gott. Und vielleicht geht uns das manchmal auch so, dass wir denken, ja, dass wir ein Stück weit irgendwo, wie soll ich sagen, überheblich, stolz auf uns selber wären. Aber wenn wir ganz genau hinschauen, gibt es dafür eigentlich keinen Grund. Weil wir selber können uns unsere Rettung gar nicht verdienen. Es gibt nichts, worauf wir an diesem Punkt stolz sein können. Der einzigste Unterschied, der uns sozusagen vor Gott besser macht, das ist nur das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Nichts anderes. Wir können noch so sehr uns versuchen abzustrampeln und sagen, hey, wir müssen besser werden, wir müssen besser werden, wir müssen das, damit uns Gott sozusagen anerkennt und gerecht macht. Aber das Maß ist eigentlich schon übererfüllt durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. So wie die Juden. Die konnten sich noch so abstrampeln, Gesetze versuchen einzuhalten, sie haben es nicht geschafft. Wir würden es genauso wenig schaffen. Weil es Gott nicht darum geht, dass wir uns bemühen, in dem Sinne, um vor Gott gerecht zu werden und sagen, wir müssen besser und wir gehen in Gottesdienst und wir lesen in der Bibel und wir tun alles. Also muss doch Gott uns sozusagen auch anerkennen. Nein, das ist nicht das, worum es Gott geht. Er möchte, dass wir an seinen Sohn glauben, an Jesus glauben, an die Auferstehung, an das, was ja, Gott für Jesus für uns getan hat. Und ich kenne tatsächlich auch viele, die tatsächlich soweit so denken, die sagen, okay, ich bin konfirmiert worden, ich bin evangelisch vielleicht, vielleicht auch katholisch, habe die Kommunion besucht, gehe jeden Sonntag in die Kirche. Das muss doch reichen. Dadurch bin ich doch ein besserer Mensch und komme irgendwann schließlich in den Himmel. Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, nein. Solange es nicht diese lebendige Verbindung zu Gott gibt durch Jesus, indem wir an Jesus glauben, nützt uns das alles gar nichts. Das ist ein Fakt, den wir an dieser Stelle einfach festhalten müssen. Zugehörigkeit zu einer Kirche, letztendlich auch sogar eine Zugehörigkeit hier zur EFK, einfach nur auf dem Papier, nützt nichts. Es nützte nichts, dass die Juden sich haben beschneiden lassen. Das war von Menschen gemachtes Zeichen, aber es hat nichts ausgesagt über das, was wirklich die Verbindung war von ihnen zu Gott oder von uns zu Jesus. Wir sind alles genauso Sünder wie alle Menschen um uns herum. Und wir brauchen erstmal die Rettung durch Jesus. Mach mal eins weiter. Genau. Ich habe das ein bisschen zusammengefasst in den Auswirkungen. Jeder Mensch kann das Gnadengeschenk durch Gottes, durch Jesus annehmen. Egal, ob er eben ein Jude, wie Paulus hier geschrieben hat, ob er ein Heide war oder ja, letztendlich auch Menschen, die vielleicht vorher ganz was anderes geglaubt haben. Auch sie können natürlich sich zu Gott bekehren, das Gnadengeschenk durch Jesus annehmen. Wenn ein Mensch an Jesus glaubt, verliert er seine vorherige eigene Identität. Er ist von da an in Christus. Egal, ob er vorher Jude, Heide, Buddhist oder aus dem Islam oder was auch immer war. Wenn ein Heide eben Jesus annimmt, ist er nicht länger ein Heide, sondern von da an in Christus. Somit haben alle diese gleiche Identität. Und es gibt eben nur diese eine Identität. Mach mal weiter noch. Das ist das, was ich schon gesagt habe. Eine Identität in Christus ist eben keine bloße Zugehörigkeit der Form halber. Ist nichts, was ich einfach irgendwie so, okay, dann gehöre ich halt dazu, fertig. Ja, in der Kirche habe ich meine Kirchenzugehörigkeit vielleicht, die steht auf dem Papier. Eine bloße Zugehörigkeit zu einer Religion rettet nicht. In Römer 2, Kapitel 2 und Kapitel 3 macht es auch nochmal Paulus für die Juden eben sehr deutlich, auch an diesem Beispiel mit dieser Beschneidung und so weiter, wo er sagt, das nützt nichts. Es sind alles nur äußerliche Zeichen, die aber nichts darüber aussagen, was wirklich mit uns ist und in unserem Herzen ist. Identität in Christus, das heißt, durch Christus steht ein Gläubiger nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade Gottes. Und jetzt kommt die Beschneidung, wenn man das jetzt überträgt, der Christen findet im Herzen statt. Auch das ist das, was im Römerbrief steht. Das heißt, worum geht es dabei? Es geht darum, und das steht in der Bibel, schon im Alten Testament, dass Gott gesagt hat, und Jesus hat es dann später auch aufgegriffen, dass er diese Gesetze uns ins Herz schreiben möchte. Es geht um unser Herz und es geht darum, dass wir sozusagen im Herzen uns zu Gott bekehren, unser Herz durch ihn verändern lassen. Und das ist das, was Gott auch möchte. Er möchte, dass wir seine Gebote eben deshalb befolgen, weil wir darin einen Sinn erkennen. Weil in dem, was wir in der Bibel lesen, wir erkennen, was Gott eigentlich von uns möchte. Weil wir erkennen, dass es besser ist für unser Leben, sich an das zu halten, was Gott von uns möchte, was in der Bibel steht. Und eben nicht, weil wir uns davon erhoffen, dass wir besser vor Gott dastehen. Das ist der große Unterschied, wenn man diese Gebote und Vorschriften nimmt und sagt, sie sollen in unser Herz und eben nicht auf Papier und alles schönes Beiwerk. Nein, sie sollen in unser Herz. Aus Liebe und aus Dankbarkeit, das ist der eine Punkt, der uns ja dazu bringt, uns an die Gebote oder an das, was in der Bibel steht, zu halten. Und der zweite Punkt ist der, dass das, was darin steht, dass ich das, so kann ich zumindest von mir sagen, erkannt habe, dass das besser ist für mich und mein Leben. Es verändert etwas. Es verändert mich. Es verändert mein Herz, es verändert die Dinge, wie ich die Welt sehe und wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Machen wir weiter. Genau, jetzt habe ich, glaube ich, jetzt muss ich da nochmal schauen, ganz kurz. Bevor wir jetzt, mach nochmal kurz eins zurück. Ich bin gerade zu schnell, genau. Das Interessante jetzt an dieser Stelle, wenn man jetzt weiter im Epheserbrief liest, dann kommt es nochmal. In den Kapiteln 4 bis 6 geht Paulus nochmal ausführlich auch auf das ein, was es eigentlich letztendlich heißt, eine neue Identität zu bekommen, ab dem Zeitpunkt, wo wir uns bekehren. Diese Identität, diese Zugehörigkeit zu Christus, die greift er dort nochmal auf. Von dem her werden wir uns mit diesem Punkt noch in den nächsten Wochen, wenn wir dann weiter schauen im Epheserbrief, beschäftigen. Entscheidender Punkt für mich, wie gesagt, an dieser Stelle ist diese Beschneidung unseres Herzens. Unsere Herzenshaltung, die ändert sich. Die muss sich ändern. Das ist das, was die Bibel sagt. Ein Glaube ohne Werke, ohne dass sich irgendetwas in unserem Leben ändert, ist ein toter Glaube. Und deshalb zum Schluss, oder nicht zum Schluss, aber jetzt der Punkt, mach eins weiter. Genau, um den es mir jetzt hauptsächlich im Schwerpunkt heute Morgen geht, ist der Tempel für den Herrn. Das ist das, womit das Kapitel oder der Abschnitt aus dem Epheserbrief endet, die Verse 19 bis 22. Paulus fasst es nochmal zusammen. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern gehört zu den Gläubigen, zur Gottesfamilie. Das ist das, was wir vorher gehört haben. Durch Jesus gehören wir jetzt dazu. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist mit Christus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet ihr auch eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Meine Identität, meine Zugehörigkeit zu Christus bedeutet eine Zugehörigkeit zum Tempel für den Herrn. Ein Baustein, wie es hier steht, wir werden eingefügt in diesen Tempel. Und wenn wir uns das anschauen, dann schreibt er hier zunächst von Jesus als Eckstein. Mach mal weiter. Genau. Jesus als Eckstein kann man jetzt aus drei Perspektiven betrachten. Die erste Perspektive ist wirklich so ein Eckstein, auf dem etwas aufgebaut ist. Ein Grundstein, auf dem der Rest des Gebäudes aufgebaut wird. Jesus ist also der Grundstein der Gemeinde der Gläubigen. Gemeinde der Gläubigen heißt also hier jetzt letztendlich wirklich alle, die an ihn als den Erretter glauben. Egal, ob sie aus dem katholischen, aus dem evangelischen oder wir aus der EFK oder aus dem jüdischen oder woher auch immer kommen. Sie sind alle eine Gemeinde der Gläubigen. Und auf ihm ist diese Gemeinde gegründet. Das ist mal die erste Aussage, wenn man sich so einen Eckstein anschaut. Ohne Jesus gäbe es das nicht. Gäbe keine Gemeinde der Gläubigen in der Form, wie sie Paulus hier beschreibt. Das Zweite, machen wir eins weiter. Ein Eckstein kann auch so ein Schlussstein eines Bogens sein, wie man hier sieht in der Mitte. Jesus ist das Oberste in der Gemeinde. Er hält das alles zusammen. Würde man ihn sozusagen entfernen, würde man diesen Eckstein, diesen Schlussstein in diesem Bogen entfernen, würde alles zusammenbrechen. Und so ist es auch mit Jesus. Ohne Jesus gäbe es das alles nicht. Würde alles zusammenbrechen. Und der dritte Punkt ist das Bild eines Abschlusssteins von so einer Pyramide. Da sehen wir oben diese zwei ein bisschen abgegrenzten Steine. Und diese beiden Steine, die geben sozusagen diese Form dieser Pyramide vor. Diese dreieckförmige, diese Ausrichtung, dieses gleichmäßige. Und das ist letztendlich auch das, was wir sollen. Wir sollen uns an Jesus ausrichten. Die ganze Gemeinde der Gläubigen soll sich an Jesus als den Abschlussstein dieser Pyramide ausrichten. Er gibt uns sozusagen, er ist das Haupt der Gemeinde und er bestimmt die Form und die Richtung, wie es dieser Stein tut, und wir sollen uns an ihm orientieren. Jesus ist also der Grundstein, der Zusammenhalt. Ich glaube, das habe ich auf der nächsten Folie. Mach mal eins weiter. Anna, das. Okay, mach mal zurück nochmal. Genau, also er ist der Grundstein, der Zusammenhalt und die Ausrichtung des heiligen Tempels der Gemeinde der Christen. Und diese Gemeinde, jetzt kannst du eins weitermachen, ist eine Gemeinde der vielen. Wir hatten das Freitag zufälligerweise bei uns im Hauskreis und die Astrid hat dieses Bild, was ich jetzt da an der Wand habe, geprägt aus einem anderen. Du hast gesagt, du hast es woanders gehört, aus einer anderen Predigt, aber mich hat es inspiriert. Nämlich genau so, dass man sich so ein Rad vorstellt, in diesem Rad im Zentrum Jesus steht und die einzelnen Ortsgemeinden oder Richtungen außen herum. Ja, wir vielleicht als einen Baustein EFK, katholische Kirche, evangelische Kirche, andere Freikirchen. Aber die Menschen, die zugehörig sind, die an Jesus glauben, eben konzentrieren sich da in der Mitte auf das Jesus, was sie zusammenhält. Also eine Gemeinde der vielen. Auch wenn es für uns manchmal diese Herausforderung ist, aber letztendlich ist es das, was die Bibel sagt. Ein Punkt noch, der dann dabei war, ist, dass er, mach mal auf den Bibeltext zurück, ganz kurz, Luca, Entschuldigung. Genau. An der Stelle schreibt Paulus auch noch von den Aposteln und Propheten. Was heißt das? Und er schreibt Apostel und Propheten als ein Fundament. Also Fundament, Eckstein ist ja eigentlich das, dass Jesus auf das gebaut ist. Aber trotzdem hat es die Apostel und Propheten als Grundlage gebraucht, als Grundstein in dem Sinne oder als Fundament, dass sie diejenigen waren, die die Botschaft überhaupt in diese Welt gebracht hat. Wir stellen uns vor, es hätte es nie gegeben. Es hätte die Apostel und das alles nicht gegeben. Keiner da gewesen, der das weiter verbreitet hätte. Dann würden wir genauso noch dort stehen und getrennt sein von Gott, wie es damals war. Von dem her brauchte es die, die das am Anfang gelegt haben, die das weiter verbreitet haben, die Lehre auch weiter verbreitet haben, als, ja, wie es Paulus hier schreibt, Fundament. Was heißt das jetzt alles für uns, wenn wir uns diesen, jetzt kannst du weitermachen, wenn wir uns diesen Tempel Gottes, die Gemeinde der Christen anschauen? Das habe ich schon gesagt, Jesus ist dieser Grundstein, der Zusammenhalt und die Ausrichtung dieses Tempels. Was Paulus schreibt, ist, dass wir eben auch durch Christus als Baustein in diesen Tempel eingebaut werden. Dieser Tempel ist die Wohnstätte Gottes hier auf Erden. Also es ist das, wo wir Gott begegnen, wo Gott mitten unter uns ist. In der Gemeinde, hier vor Ort, in unserer EFK, aber überhaupt in der Gemeinde der Gläubigen. In der Person des Heiligen Geistes wohnt Gott in seiner Gemeinde. In uns, in seiner Gemeinde, in der Ortsgemeinde, hier bei uns, aber darüber hinaus. Und wenn ich mir das überlege, was das heißt, so ein Tempel Gottes, als Gemeinde der Christen, was heißt das? Das heißt doch in erster Linie, das ist der Ort, wie es hier auch steht, wo wir Gott begegnen können, wo Gott gegenwärtig ist in seiner Gemeinde, wo es darum geht, ihn anzubeten, ihm den Lobpreis zu bringen. Wenn man sich so einen Tempel überlegt, es ist das, was in einem Tempel passiert. Gott steht im Mittelpunkt. Gott wird verehrt. Es gibt keine anderen Götzen nebenbei. Es gibt nur ihn. Es konzentriert sich nur auf ihn. Das ist mal das eine. Und das andere ist, wenn wir uns das selber überlegen, ist dieser Tempel letztendlich kein starres Gebäude, sondern er ist mehr ein Organismus, wie wir Menschen, der einfach irgendwie wächst, in Bewegung ist, sich verändert. Er wächst, es kommen Leute hinzu. Es geht darum, dass Jesus im Mittelpunkt steht, dass wir ihm begegnen können, dass er dort gegenwärtig ist durch seinen Geist, wo wir ihn anbeten sollen. Aber wir als Bausteine, als Teil dieses Tempels, wir haben auch die Aufgabe, genau das zu machen, dass wir nämlich schauen, was ist die Ausrichtung, was ist der Kurs, dass wir uns an dem orientieren, an dieser Pyramidenspitze. Das ist doch das, worum es geht, dass wir uns dort immer wieder auch neu ausrichten lassen. Ein Baustein ist in Verbindung in Verbindung mit dem Haupt, mit Jesus, in Verbindung mit den anderen um uns herum. Und diese Verbindung ist wichtig. In dieser Verbindung müssen wir bleiben als ein Baustein des Tempels. Das heißt es für mich, dass ich schauen muss, dass ich in dieser Verbindung bleibe. Dass ich mich immer wieder ausrichte. Dass ich nicht irgendwie mein eigenes Dings mache. Was heißt es dann, wenn ich mein eigenes, dann falle ich aus der Reihe als Baustein. Vielleicht gefährde ich auch andere um mich herum, die sich so ein bisschen da, Bausteine aufeinander, die halten sich irgendwie gegenseitig. Wenn einer anfängt zu sagen, ich weiche dort ab, ich wackel, bringt der andere vielleicht mit in Gefahr. Um uns herum werden weitere Steine eingebaut. Wir tragen selber zur Stabilität des gesamten Tempels letztendlich bei. Die Ausrichtung auf Jesus muss immer wieder passen, sonst wächst der Tempel sonst wohin und wird schief. Er gibt die Richtung und die Form vor. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, daher muss ich mein Herz von ihm auch immer wieder beschneiden lassen. Mich von Jesus immer wieder neu ausrichten lassen. Daher muss ich reinschauen in die Bibel, muss das nachlesen, worum es geht, was Gott von mir möchte, wie ich mein Leben gestalten soll, was er für mich vorgesehen hat, all diese Dinge. Und mit Jesus wächst der gesamte Tempel letztendlich dann zur Ehre Gottes hoch hinaus. Das ist so das, was mir heute Morgen an dieser Stelle ja wichtig war, dieses Bild von diesem Tempel. Dieses Bild von diesem Tempel, wo wir sagen, wir sind eine Einheit aller derer, die an ihn glauben. Und wir müssen schauen, dass wir uns immer wieder dort auch ausrichten auf das. Ja, Jesus ist einmal die Grundlage des Ganzen. Er ist derjenige, der es zusammenhält. Und er ist aber die Ausrichtung auch dieses gesamten Tempels. Damit wären wir jetzt am Ende der Predigt. Wir werden nachher noch zusammen das Abendmahl feiern, wie es der Richard auch schon gesagt hat. Und ich finde gerade auch, das Abendmahl ist für mich etwas, was das auch nochmal zum Ausdruck bringt. Ohne dass Jesus für uns gestorben wäre und auferstanden wäre, sein Blut für uns vergossen hat, ständig ich heute Morgen nicht hier, säßen wir alle nicht hier, wären wir immer noch diese Heiden, die getrennt von Gott waren und hätten nicht diese Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Und ich glaube, da haben wir mehr als genug Grund, ihm diese Dankbarkeit eben entgegenzubringen. Wir sind Teil dieses Tempels Gottes, dessen Baustein wir sind. Und das, glaube ich, können wir dann auch im Abendmahl nochmal zum Ausdruck bringen. Ich habe zum Schluss so nochmal ein paar Fragen, einfach nochmal auch als Anregung. Eigentlich das, was ich auch schon jetzt in der Predigt gesagt habe, aber vielleicht für euch persönlich nochmal zum drüber nachdenken. Wird dann jetzt noch zwei Lieder geben. Nach einer kurzen, könnt ihr nochmal ein bisschen die Fragen lesen, auf euch einwirken lassen. Dann wird der Richard weitermachen, das Musikteam mit zwei Liedern. Und dann feiern wir das Abendmahl.